Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Piff, paff, puff, schon wieder ist eine Woche rum. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Golfgemeinde, zu einer neuen Folge von Tee Time, der Golf-Podcast. Wir freuen uns so sehr, dass wir alle hier wieder vereint sind in der Heiligen Kathedrale. Wir nehmen auf am Montagabend, das ist der 22. April, es ist kurz vor 7:30 und ich freue mich sehr, dass ein gewisser Herr Florian Fritsch mir zugeschaltet ist und wir sind ja auch per Video verbunden und man sieht, es könnte ein katholisches Kloster sein, es könnte aber auch ein altes Schullandheim sein. Es sieht sehr modern aus, mein lieber Flo. Zumindest Flatscreen an der Wand. Und ein Wasserkocher kann ich erkennen aus dem späten 18. Jahrhundert?
Ja, das ist richtig. Also wenn wir uns das anschauen, das ist so eine Einbaumontage, irgendwie Küche oder irgend sowas. Oben drüber natürlich der Flatscreen. Wir sind ja up to date. Und ansonsten der Rest erinnert irgendwie so ans 70er Schullandheim.
Hast du denn immerhin mehr als drei Programme?
Drei Programme, ich habe es noch nicht ausprobiert. Und wenn, dann wäre die Sprache eh tschechisch, also ich könnte dann eh nichts verstehen.
Ach so, wo bist du denn?
Ich bin in der Nähe von Haugschlag. Haugschlag ist so ein österreichischer Golfresort an der Grenze zu Tschechien. Und dort findet dann ab übermorgen das Pro-Golf-Tour-Turnier hier statt. Und ich bin direkt nach den baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaften am Montagmorgen hierher gebrezelt, um zwei Spieler von mir auf dieses Turnier vorzubereiten und fahre dann morgen Nachmittag wieder gediegen nach Hause.
Du lieber Himmel, na hoffentlich wirst du von den beiden auch dementsprechend entlohnt.
Ja, natürlich. Heute Abend gibt es irgendwie, ich glaube, Caprese und ich krieg Brot.
So kriegt man die ehemaligen Tourspieler, wenn man immer denkt, man muss da hunderte von Euro für eine Minute Golftraining ausgeben. Nee, es reicht einfach Caprese und Brot. Schon wieder was gelernt in der heutigen Folge Tee Time. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir nehmen auf am 22. April. Seit heute, seit diesem Montagabend, gibt es auf YouTube ein neues Video zu gucken. Und zwar ist das ein Interview mit einer Golflegende. Und deswegen mussten wir ein bisschen koordinieren, die heutige Folge. Dementsprechend auch ein bisschen an die Kalender der handelnden Persönlichkeiten anpassen. Denn die handelnde Persönlichkeit aus diesem Video ist heute unser Gast. Ihr kennt ihn garantiert als KW Golft auf YouTube, Instagram und TikTok. Ich sag's immer ganz gerne, so vor einem Jahr hat er so richtig losgelegt. Für mich einer der Shooting-Stars im Videosegment, YouTube und so weiter, wenn es ums Golfen geht. Heute bei uns zu Gast bei Tee Time, der Golf-Podcast. Kein geringerer als Kevin Werner alias KW Golft. Schön, dass du Zeit hast, Kevin.
Ja, vielen Dank. Danke auch für die Einladung.
Wir sprechen gleich über dein neuestes Video, das seit heute, also seit diesem heutigen Montag, den 22. April, auf YouTube zu sehen ist. Müssen aber trotzdem natürlich mal die Aktualität hier reinholen in Tee Time, der Golf-Podcast. Was zur Hölle hatten Scotty Scheffler und Nelly Korda rund um den Jahreswechsel, sage ich jetzt einfach mal so, im Essen? Das ist doch nicht normal.
Das ist krass, was die beiden geleistet haben, ne? Also Nelly Korda jetzt 5 Siege hintereinander.
Ja, Wahnsinn.
Und die spielt ja jetzt natürlich keine Bumperl-Turniere auf der LPGA-Tour, sondern das sind auch teilweise echt ein paar größere, wo echt die Besten der Welt mit an den Start gehen und sich da jede Woche.
Stopp mal, ich bin ja hier in diesem Podcast dafür zuständig, dass ich, wenn es zu nerdig wird oder wenn ihr Profis hier völlig ausflippt in der golferischen Fachsprache, dass ich kurz reingrätsche und für die HörerInnen da draußen Dinge auch mal übersetzen kann. Was hast du gerade für einen Fachbegriff genannt? Wie hieß das?
Bumperl-Turniere.
Was ist das?
Mein Gott, das haben meine Eltern damals immer gesagt, wenn es irgendwie Bumperl ist irgendwie sowas Kleines, so Larifari, so en passant, so kleine Geduddel-Turniere. Wollen wir Geduddel-Turniere sagen? Ist das besser für dich, Jens?
Ja, früher hast du immer gesagt, es ist kein Man's Day zum Beispiel.
Ja, richtig. Jetzt
es ist kein Hobbyturnier, okay.
Ist kein Hobbyturnier, sondern sie konkurriert da ja schon gegen einigermaßen kompetente Spielerinnen und setzt sich da immer wieder durch. Ich hatte jetzt auch das Vergnügen, mich vor ein, zwei Wochen mit der Sandra Gahl mal unterhalten zu haben. Und die sagt auch selber, also was die da vollbringt, das ist schon echt krass, diese Konstanz auf diesem Niveau. Aber ich meine, Scotty Scheffler genauso. Zwar hat er jetzt nicht 5 hintereinander, er musste sich einmal einem Deutschen geschlagen geben in Houston. Und zwar dem Sammler, dem Stefan Jäger, als der seinen ersten Toursieg unter Dach und Fach auf der PGA Tour bringen konnte. Aber ich glaube, da drumherum hat er sich schon gar nicht so schlecht auf den Fairways bewegt. Ich meine Players, ich meine Masters, jetzt nochmal RBC, also das ist schon in Ordnung, gell?
Vor allem, wenn wir es gerade vom Thema Ehrgeiz hatten, ne? Der Scotty Scheffler gewinnt das Masters. Ich glaube, das Wichtigste war für ihn, dass er zurück zu seiner Frau kommt, die da schon fast in den Wehen liegt. Ich weiß gar nicht, ob sie das Kind jetzt schon bekommen hat oder nicht.
Nee, tatsächlich noch nicht. Ich glaube, die haben irgendwie ausgemacht, komm, wir warten noch ein paar Tage, weil das nächste Turnier nach den Masters gewinnst du ja sowieso auch. Und dann haben wir genug auf dem Konto und dann können wir das Kinderzimmer einrichten oder so.
Ja, du hast halt so das Gefühl, es juckt ihn so gar nicht, weißt du? Und dann fährt er zum nächsten Turnier und haut schon wieder was raus. Das ist Wahnsinn.
Wobei er ja auch beim Masters quasi immer auf Abruf war. Also er hat ja auch, glaube ich, in dem einen oder anderen Interview hat er schon in Augusta immer gesagt, Leute, selbst wenn es der Finalsonntag ist und ich bin im Finalflight, wenn mein Handy quasi klingelt oder mir irgendjemand ein Zeichen gibt, dass es losgeht, dann bin ich weg. Dann könnt ihr das grüne Jackett irgendeinem anderen überziehen. Es ist mir dann völlig wurscht. Ich muss dann los. Okay, ist dann nichts passiert. Er ist diese Woche wieder angereist. Easy peasy, das Ding wieder nach Hause gefahren. Wieder gewonnen. Und ich glaube, aber jetzt hat er, glaube ich, gesagt, Leute, ich bin jetzt mal ein paar Wochen jetzt weg. Jetzt kann auch mal wieder jemand anderes auf der US-PGA-Tour gewinnen. Jetzt macht er wirklich Babypause, weil jetzt muss es dann soweit sein. Aber auch dieses Mal wieder der typische Scotty Scheffler-Moment, der typische Scotty Scheffler-Move. Keine Ahnung, du guckst jeden Tag das im Fernsehen, aber du hast nie das Gefühl, dass der da irgendwie auffällt, sondern am Ende hat er halt gewonnen. Aber es ist halt nicht so im Vergleich zu den früheren, keine Ahnung, Tiger Woods, Bubba Watson, wie sie alle heißen. Das ist null so richtig spektakulär, sondern der spielt seinen Schuh halt runter und gewinnt. Völlig unterm Radar. Scotty Scheffler, der absolute Superstar. Keiner haut ihn weg. Keiner schlägt ihn. Aber so richtig auffallend ist er halt nicht. Das ist jedes Mal, finde ich das so interessant.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber das ist
der Typ
halt.
Ist so abgebrüht.
Ich glaube, das, was du meinst, Jens, ist so die Spielanlage. Ne? Also wenn wir an Tiger denken, dann denken wir so an diesen 40 Meter 9er Eisen Fade um irgendein Baum herum aus dem Bunker oder dieses lange 5er, 6er Eisen aus 210 Meter aus dem Fairway-Bunker damals in Kanada oder dieses Chip-In, ja, bei den Masters oder, weißt du, jeder gefühlte Topspieler der letzten Jahre hatte irgendwie so etwas in seiner Spielanlage, wo man sagen würde, ja, genau, der Spieth, der alles wegstopft, ja, Dustin Johnson, der einen nach dem anderen bombt, Brooks Koepka genauso, ja, und Scotty ist jetzt nicht der längste. Ja, er ist genau und haut eine ordentliche Kugel. Die Eisenschläge sind jetzt auch, mein Gott, ist halt ein gerader Eisenschlag, der irgendwie aufs Grün geht. Das Kurzspiel ist eigentlich ganz ordentlich. Er kann chippen, pitchen, Bunker und Lob. Also alles irgendwie, ne, deckt er irgendwie ab. Und ab und zu fällt halt dann auch mal ein Putt. Aber da ist jetzt nichts dabei, wo du sagen würdest, boah, da ist er irgendwie total krass. Alles ist irgendwie auf einem extrem überdurchschnittlichen Niveau, aber auf keinem Niveau, wo man sagen würde, das ist jetzt irgendwie so ganz krass herausstechend, wie jetzt das Driven von einem McIlroy.
Ja, aber ist es dann für dich eigentlich die Komplettheit, die er hat, in nichts Weltklasse, aber einfach so komplett? Oder warum gewinnt er denn eigentlich gerade alles? Würde mich aber interessieren, wie du das siehst.
Er hat eine so gute Grundlänge mit seinen 175 bis fast 180 Meilen Ballgeschwindigkeit mit dem Driver, dass er vor allem seine Eisenstärke einsetzen kann. Ja, diese Eisen, die bringt er dann ganz ordentlich ran, also immer irgendwie auf seine 3 bis 6, 7 Meter und mental ist er halt auch stabil, also du siehst halt irgendwie nie so am Anfang einer Runde oder am Ende einer Runde oder in einer beim Moving Day oder auf den letzten 9 Löchern von irgendeinem großen Turnier, dass da auf einmal große Qualitätsabfälle sind. Ja, sondern es ist einfach alles grundsolide und zwar alles grundsolide auf einem sehr überdurchschnittlichen Niveau. Aber da ist nichts, wo man sagen würde, mit diesem Spielbereich macht er alle fertig in dem einzelnen Turnier. Da ist nichts, was heraussticht, wo man sagen würde, der drivet jetzt wie Bryson DeChambeau 50 Meter weiter als alle. Ja? Oder wie Spieth locht jeden Tag 10 Putts mehr als alle anderen. Das ist einfach alles extrem, du hast es schon gesagt, so ein bisschen der so, gefühlt kompletter Spieler, kann man fast sagen. Ja, weil wirklich jeder Spielbereich extrem hochwertig ist. Und wenn er dann natürlich auch noch on ist, dann läufst du da halt gefühlt hinterher, weil der macht einfach keine Fehler.
Also, herzlichen Glückwunsch, Scotty Scheffler. Jetzt ist aber mal wirklich Schluss. Ende Gelände. Der macht jetzt mal ein bisschen Babypause. heißt aber auch, wir haben endlich neue Siegerfotos auf der US-PGA-Tour. Es wird neue Sieger geben in den nächsten Wochen. Das ist doch auch irgendwie ein schöner Gedanke. Ihr zwei, habt ihr in den letzten Tagen den lustigen Tweet von Jamie Kennedy gesehen?
Wer ist das?
Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es ist ein amerikanischer Golfjournalist. Vielleicht ist es auch nur ein Mathematiker. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber er hat auf jeden Fall was Interessantes rausgehauen, was Golf Digest dann auch retweetet hat. Jamie Kennedy hat sich nämlich mal um das Thema Preisgeldentwicklung und Tiger Woods gekümmert.
Ach, das habe ich gesehen. Das ist geil.
Das ist geil, ja.
Das erfolgreichste Jahr von Tiger war das Jahr 2000. Mhm. Da hat er so viel Kohle verdient wie damals zu der Zeit kein anderer. Nämlich, er hat ein Preisgeld eingeschoben in Höhe von 10,7 Millionen Dollar. Für die damalige Zeit eine stolze Summe, überragend. Und Jamie Kennedy hat jetzt Folgendes gemacht. Er hat einfach gesagt, was wäre denn heute, also 2024 der Fall, wenn Tiger die gleiche Performance wie im Jahr 2000 hinlegen würde? Also wie hätte sich dann das Preisgeld entwickelt? Oder wie viel hätte er bei den gleichen Ergebnissen im Jahr 2024 eingestrichen?
Warte mal. Und ich muss gestehen, ich hätte nie gedacht, dass es so eklatant ist. Hätte ich nie gedacht.
Ja, also 92.333.970 Dollar. Also 2000 10,7 Millionen, 2024 bei gleichen Ergebnissen 92,3 Millionen.
Inflation gut ausgeglichen.
Einfach mal das Neunfache. Wir reden immer über die Lift-Tour und das große Geld, aber so schlecht verdient man gar nicht.
Das Neunfache.
Also, wenn man gut drauf ist.
Aber was in dieser Rechnung mit drin ist, das sind so diese ganzen Boni-Pools, die es inzwischen auf der USPGA-Tour gibt. In dieser Tabelle ist mit drin dieses PIP, dieses Player-Impact-Programm. Dann ist da drin dieses irgendwie, diese FedEx Cup, keine Ahnung, irgendwas. Und dann ist da noch drin irgendwie, wer den tollsten Stil hat und wer, keine Ahnung, irgendwas macht. Also, da sind ja noch diese drei Boni-Pools mit drin, die dann natürlich auch nochmal reinhauen, aber trotzdem vom Preisgeld reden wir garantiert Faktor 1 zu 5. Ja, und der Rest machen halt einfach diese Boni-Pools aus.
Ich dachte erst, du bringst jetzt diese Statistik mit dem Caddy von Scottie Scheffler, wo er in der Moneylist steht im Vergleich zu den Spielern.
Also, das ist auch nicht schlecht.
Ah, Flo, war es Top 20 oder Top 200? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber der hat ja alleine schon jetzt, wie viel hat er gemacht?
Also ich meine, dass er bis vor den Masters hatte er knapp 1 Million.
Irgendwie so. Also er steht auf jeden Fall vor Viktor Hovland oder so in der diesjährigen Moneylist als Caddy.
Könnte es sein, dass es Rang 22 war?
Ich dachte auch sowas in die Richtung, ja.
Also so knapp an den Top 20, ne? Also wenn einfach nur das Geld, was er quasi, wenn man jetzt so die Prozente nimmt, die so ein Caddy verdienen wird, wenn man das jetzt einfach mal summiert, auf Grundlage der Ergebnisse, die Scotty hatte, dann wäre hier sein Caddy Top 20 Moneylist in der aktuellen Saison.
Und gerechnet haben sie mit 10% pro, also der Caddy kriegt 10% vom Preisgeld oder so, ne?
Ja, genau, das ist immer unterschiedlich. Meistens zwischen 8-10%, je nachdem, ne, ob Sieg oder across the board, also innerhalb des Cuts, aber nicht Top 10 oder sowas. Aber meistens kannst du so eine gute Schnittmenge ansetzen mit 8-9% von dem Gesamtpreisgeld.
Gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass man als Caddy genau bei den Richtigen landet, die dann so einen richtigen Lauf haben. Wobei, man kennt das ja auch so ein bisschen aus dem Job oder aus dem Umfeld irgendwie von Freunden, so eine Babypause oder beziehungsweise jetzt so ein neuer Mensch auf dem Planeten ändert das Leben. Kann ja auch sein, dass das nach der Babypause bei Scotty gar nicht mehr so rund läuft. Also, vielleicht war es ganz gut, dass das jetzt alles noch ein bisschen sich verzögert hat und er noch einen Turniersieg nachlegen konnte. Wer weiß. Also, könnte ja auch sein. Wobei, der spielt so konstant, da wird wahrscheinlich nicht viel passieren.
Der stellt alles auf den Kopf. Aber wisst ihr, was ich sehr erfrischend fand oder was ich sehr erfrischend finde an Scotty? Und das scheint auch, sag ich mal, die Art und Weise zu sein, wie diese Top-Athleten und Athletinnen inzwischen diesen Leistungsdruck oder diesen Leistungssport versuchen für sich zu managen, weil das inzwischen eine recht gängige Herangehensweise ist, die du aus ganz vielen Interviews heraushörst. Was ich cool fand, was Scotty mal dargestellt hat, ist, als er gesagt hat, egal, was morgen passiert, egal, ob ich gewinne oder nicht, mein Leben ist abgesichert und ich kann das nicht genug betonen. Und mit diesem abgesichert meint er jetzt nicht finanziell oder sonst irgendetwas, sondern er sagt, ich kann morgen eine 89 spielen oder ich kann morgen gewinnen und es würde nichts an meiner Person ändern, die ich bin. Ja, natürlich ist es jetzt wahrscheinlich von außen betrachtet für ihn vielleicht einfach zu sagen, weil ich meine, er ist quasi dort, wo viele hinwollen. Wäre ich jetzt, sage ich mal, ein Rookie und hätte morgen die Möglichkeit, meinen ersten Turniersieg einzufahren, so wie Stefan Jäger in Houston oder morgen die letzte Runde der Q-School und ich habe die Möglichkeit, jetzt zum allerersten Mal eine Tourkarte zu haben. Würde das mein Leben ändern? Wahrscheinlich. Würde ich darauf reagieren und würde auch ich mich verändern? Sehr wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, was ihm sehr wichtig war, klarzustellen, ist, dass es eben nicht so ist, wie man oft gerne es hören möchte oder rausnimmt aus irgendwelchen actiongeladenen Heldenfilmen, aus irgendwelchen Hollywood-Geschichten, dass der Sport gleichzeitig sein Leben ist. Und er sagt, nee, das ist ganz klar getrennt. Golf ist etwas, was ich gerne mache. Golf ist Golf. Und ansonsten daneben habe ich mein Leben. Aber Golf ist nicht mein Leben. Das ist ganz wichtig. Und das fand ich echt erfrischend.
Ich finde, du nimmst es ihm halt auch einfach voll ab. Also der Typ wirkt auch so, weißt du? Es sagen ja viele auch im Fußball oder so, ja, ich bin total geerdet und so weiter. Aber bei dem nimmst du es 100% ab. Der ist so lässig. Also ich bin schon ein großer Fan von Scotty, muss ich sagen.
Also bei Scotty Scheffler könnte ich mir sehr gut vorstellen oder kann man sich sehr gut vorstellen, dass er einfach mit dem alten Dreier-Golf
genau
auf dem Parkplatz fährt.
Ja, so ähnlich ist es ja, glaube ich. Der fährt doch immer noch seinen alten Pickup irgendwie, den er seit der Highschool
echt?
Hat, wird doch immer
geil.
Wieder
das wusste ich nicht.
Ja, ja, irgendwie, der hat er schon ewig lange, 200.000 Kilometer oder so drauf, fährt halt immer noch rum. Und jetzt kam doch auch so ein Bild, wie er nach dem Masters-Sieg mit seinem Green Jacket einfach in irgendeinem Pub
oh, ja, genau,
Dennis oder
richtig.
So war. Ja, ist heimgeflogen, Kind doch noch nicht da, ja gut, kann ich noch einen trinken gehen. Aber also, es kann ja nicht alles nur Show sein.
Wobei, das kann man auch unter Umständen anders verstehen. Ich meine, deine Frau ist hochschwanger, es kann in jeder Sekunde losgehen. Und du sagst in jedem Interview, ja ey, wenn da irgendeiner ein Zeichen gibt, ich sitze sofort im Learjet, ich verlasse hier auch auf dem 18. Grün vor meinem vorletzten Putt oder letzten Putt zum Green Jacket, verlasse ich sofort das Turnier, mir ist alles wichtiger. Wenn du danach dann aber trotzdem in der Situation, wo es in jeder Sekunde losgehen kann, trotzdem noch in den Pub gehen kannst, naja. Aber okay, gab ja auch irgendwie einen Grund und vielleicht haben sie sich darüber unterhalten und es war erlaubt. Alles in Ordnung. Wir sprechen gleich über Kevins neues YouTube-Video. Aber natürlich, wenn der Meister aller Klassen auf Mallorca weilt, wenn Bernd Rittenhuber zu Mallorca nicht bei uns sein kann, dann wollen wir ihn zumindest mal kurz hören, denn er hat uns naturellement aus Palma eine Nachricht zukommen lassen.
Ja, guten Morgen, Männer. Viel Spaß bei der Aufnahme. Ich weiß, es ist halt einfach nicht so schön, wenn ich nicht dabei bin. Ihr werdet das Ding schon schaukeln. Hier der Hammergag des Tages für euch von einem Freund hier, der mir erst erzählt wurde. Mann und Frau sind jeweils in unterschiedlichen Zimmern. Frau ruft rüber zum Mann. Sag mal, Schatz, hast du auch manchmal so ein Gefühl in der Brust, so ein Stechen, als würde jemand mit der Nadel in die Voodoo-Puppe reinstechen? Und der Mann so, nö. 2 Minuten später. Und jetzt?
Also ja. Fand ich nicht schlecht. Ja, ist ein okay. Bisschen, einer, ja. Es ist so ein mittelmäßiger. Ich meine, ich habe kurz lachen müssen heute Morgen, weil irgendwie die Autofahrt war irgendwie so langweilig, ne? Und deswegen war das dann auch so ein mittelmäßiger, hat mich dann sehr zum Lachen gebracht. Inzwischen ist er halt dann auch mal durch.
Jetzt kommen wir aber mal so langsam zum eigentlichen Hauptthema dieser heutigen Folge. Unser Gast, Kevin, hat etwas erlebt, das glaube ich, also wenn wir jetzt mal die Profi-Welt verlassen, dann erleben sowas 0,000, keine Ahnung, Prozent der aktiven Golfer. Kevin hat etwas erlebt, das unschlagbar ist, denn er hat mit einer echten Legende unseres Golfsports mehrere Stunden verbracht. Er hat nicht nur mit ihm ein Interview geführt, das es seit heute überall auf YouTube gibt, er hat mit ihm sogar dann noch einen Tag später 18 Loch Golf gespielt. Kevin hat niemand Geringeren als den Schwarzen Ritter himself, the Black Knight, Gary Player, getroffen und mit ihm einfach 18 Loch Golf gezockt. Das ist so der Hammer. Und ich habe vorhin auch nochmal nachgelesen. Als wir drei noch nicht mal geplant waren, als wir drei noch nicht mal auf dieser Erde waren, Zu dem Zeitpunkt, und ich bin 1979 geboren worden, zu dem Zeitpunkt hatte Gary Player schon 9 Majors gewonnen. Kevin, wie geht das? Hast du dem auf Instagram geschrieben, wie kommt sowas, dass du Gary Player triffst und mit ihm golfen gehst? Wir wollen alles wissen. Wie war das? Wie ging das? Erzähl einfach mal drauf los.
Ja, wirklich Wahnsinn. Der Mann ist 88 Jahre jetzt auch alt und 18 Loch problemlos durchgespielt. Das war in Südafrika, genauer gesagt im Fancourt Resort. Flo, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Da finden auf jeden Fall auch Turniere statt. Fancourt Resort in der Nähe von George. Und da war dieses Jahr das BMW Golf Cup Weltfinale. So, BMW Golf Cup, was ist das? Ich kenne es noch ein bisschen von früher, da gab es das auch im Tennis. Das ist von BMW eine Turnierserie, die mittlerweile in 33 Ländern, soweit ich weiß, stattfindet. Für Amateure, also für uns. Ja? Und dann gibt es ja, glaube ich, so Ausscheidungsturniere hier, regionale Ausscheidungsturniere, ganz in Deutschland verteilt. Dann kommst du irgendwie zu einem Halbfinale nach München. Davon die Gewinner treffen sich dann oder haben sich wieder in Sylt, in Budasand getroffen und dann im Matchplay den Deutschland-Sieger ausgespielt. Und diese Sieger, gibt 3 Handicap-Klassen, also Herren A, Herren B und Damen, die qualifizieren sich dann für das Weltfinale und das in 33 Ländern. Und dann kommen da am Ende also 99 Teilnehmer, werden da von der ganzen Welt von BMW aus eingeflogen zu einem, ja, man muss schon sagen, einfach geisteskranken Mega-Event in Südafrika, in diesem diesmal im Fancourt Resort. So, und da gibt es natürlich ein wahnsinns Rahmenprogramm und die haben da ihr Turnier und so weiter und so fort und warten natürlich auch immer mit irgendwelchen Spezialgästen auf. Und wenn es schon mal in Südafrika ist, dann macht es ja vielleicht irgendwie Sinn, dass da der, ich glaube, die größte Golflegende Südafrikas, Gary Player, auch am Start ist. Und das war er dann auch. Und ja, ich war einer von 2 Journalisten, die überhaupt dabei waren, also ein Australier noch und ich. Und hatte dann das große Glück, das war auch alles nicht so klar vorher, ne? Da muss man irgendwie so fragen, klappt das vielleicht? Aber hatte das große Glück, sowohl einen Interview-Slot mit ihm zu bekommen und dann tatsächlich noch, da haben wir extra unsere Flüge nochmal verschoben um einen Tag, dann nochmal 18 Loch mit ihm Golf zu spielen.
Krass, und wie ist das dann? Also hat man das Gefühl, dem Papst zu begegnen? Spielt man da mit seiner Heiligkeit?
Nein.
Oder ist der nahbar? Kann man mit dem quatschen? Wie ist das? Ich meine, das ist Gary Player, ladies and gentlemen.
Nein, der ist ein totaler Showman auch irgendwie. Ja, er ist auch sehr überzeugt von sich. Also er weiß schon auch, dass er all die Titel gewonnen hat und dass er, ich glaube, wie nennt er sich immer irgendwie, Weltmeister des Golfs, wenn du so willst, weil er irgendwie auf den meisten Kontinenten oder so die meisten Turniere gewonnen hat. Irgendwie sowas, ich weiß jetzt nicht so ganz. Aber er ist absolut outgoing und ja, ein Showman. Er ist da bei einer Abendveranstaltung, weißt du, der kommt auf die Bühne, dann tanzt er ein bisschen, dann shakert er ein bisschen rum und so weiter. Also er kann sich da, ja, was heißt gut vermarkten, oder er ist einfach total unterhaltsam und insofern auch bei dem Interview, klar, das war da ein bisschen professionelleres Setting, sage ich mal, aber auf so einer Golfrunde, letzten Endes ist es eine Golfrunde wie mit jedem anderen, die du auch spielst. Also total entspannt, aber vielleicht kommen wir nachher noch zu, so ein paar Besonderheiten gibt es natürlich dann schon, aber ist nicht so, seine Heiligkeit ist es nicht, nein, total, total easy.
Aber mich würde mal interessieren, wie spielt er denn?
Also für 88 Jahre, Flo, wenn wir da noch so Golf spielen können, das nehmen wir, glaube ich, wirklich jederzeit. Also der ist beweglich, natürlich ist er ein bisschen kürzer, spielt halt oft Driver of the Deck zum Beispiel vom Fairway, um ein bisschen seine Meter zu machen. Aber das Ding ist halt trotzdem geradeaus, mit einem leichten Draw vielleicht. Und ich finde es halt krass mit 88, wie er halt noch beweglich ist, die Hüfte ins Spiel bringt und wirklich durch den Ball durchgeht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er wahnsinnig kurz ist. Und wo du natürlich, was du nie so richtig verlernst, ist dann halt wahrscheinlich irgendwie kurzes Spiel, Putten und solche Geschichten. Also ja, er hat im Interview gesagt, er schießt nach wie vor Par. Ja, kann sein, er nimmt nochmal ein Tee weiter vorne, ne? Vielleicht, aber das ist schon Wahnsinn. In dem Alter, du, mein lieber Mann.
Also in dem Alter Par zu spielen, egal ob das jetzt irgendwie von Gelb oder von Blau ist, das ist schon echt gut. Und ich denke auch, dass es genauso ist, wie du gesagt hast, diese Geschicklichkeit, ne? Also ums Grün herum, auf dem Grün und so weiter. Also überall, wo du ein bisschen Finesse brauchst oder ein bisschen Erfahrung brauchst, wie der Ball jetzt rauskommen wird, wie er fliegen wird, wie er agieren wird.
Ja.
Das ist natürlich zeitlos, das ist halt da, ne? Also was halt ein bisschen verloren geht, ist halt die Länge, ja, oder vielleicht eigentlich nur die Länge. Ansonsten der Rest, der wird schon irgendwie da sein. Vor allem bei so einem Spieler.
Naja, er sagt ja, er spielt auch nach wie vor ganz oft auch und auch auf der Runde. Also wenn jetzt mal ein Bunkerschlag blöd war, dann wirft er sich halt nochmal zwei Bälle rein. Ja, das habe ich falsch gemacht, jetzt mache ich es halt nochmal richtig und so. Und dann merkst du halt, das ist da. Ne? Und logischerweise habe ich natürlich die Chance ergriffen, mir hier und da auch mal den einen oder anderen Tipp abzuholen. Was im Nachhinein vielleicht nicht so klug war, weil ihr wisst ja wahrscheinlich selber, auf der Runde damit anzufangen, irgendwas an deinem Schwung zu verändern, ist unklug. Aber verstehst du, weißt du, ich schlag so einen Drive. Da gibt es einen Moment, ich schlag einen Drive, keine Ahnung, im zweiten, dritten Loch, mein klassischer Fehler. Ich kann halt nicht das Gewicht so richtig durch den Ball verlagern, stehe dann hinten und dann sagt er mir, ja, du musst dein Gewicht nach vorne bringen und so. Ich, ja, zeig's mir, wie es geht. Hat er es mir gezeigt. Und dann ist es ja so, du weißt ja selber, du solltest es eigentlich nicht dann komplett anders machen auf so einer Runde, ne? Sonst geht es ja komplett in die Binsen. Aber aus Respekt und Höflichkeit probiere ich es dann natürlich umzusetzen. Und mein Caddy, den ich aber hatte, weil wir mussten alle mit dem Caddy spielen, hat gesagt, der hat mich am Tag zuvor schon, mein Caddy hat gesagt, Kevin, sag ja, sag danke, dass du zuhörst, ist Respekt genug, mach's genauso wie gestern, verändere nichts, weil er genau weiß, dass es halt sonst daneben geht. Aber ja, also das war schon einfach ein Highlight, du konntest mit ihm sprechen, er hat dich verbessert, er war unterhaltsam, er hat applaudiert und so weiter. Also einfach ganz normal in der Runde teilgenommen und gut, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Die Golfrunde gibt es ja auf Video dann mit ihm, 18 Loch und Loch 17, absolutes Highlight. Aber das kann ich jetzt nicht vorwegnehmen, was da passiert ist.
Die Runde, also die 18 Loch mit Gary Player von KW Golf gibt es in circa 2 Wochen auf YouTube zu sehen. Jetzt, seit dieser Woche, gibt es das Interview mit Gary Player zu sehen. Und Kevin hat uns im Vorfeld dieser Aufzeichnung heute einen kleinen Ausschnitt zugeschickt. Den hören wir uns jetzt gleich mal an. Gary Player spricht über Tiger Woods und über Training, über Coaches und haut eigentlich, ja, er haut schon richtig einen raus, weil in Gary Players Welt aus Tiger Woods hätte echt mal ein großer werden können.
You said golf coaches ruined careers. For example, yes. You mentioned Tiger Woods. So can you explain that again?
Well, there have been at least 20 players that could really play. Most of these guys could win majors, not tournaments, majors. Can't play anymore. Look at Tiger Woods. Tiger Woods had his career ruined, completely ruined. Tiger Woods won 14 majors. And then he wins, the 14th major was the US Open at Pebble Beach. He won by 15 shots. You know what that's like? It's like running the 100 meters in 7 seconds. The next week he's having a lesson from a man who I don't know if he played in the Masters, could break 80, couldn't. But he's having a lesson from this guy.
Yeah.
And then he goes to another guy who couldn't break probably 85 in the Masters, with the pressure, or the British Open, or the PGA, on the final day, and he's having lessons from them. Why did Tiger do that? He was so good, but I understand he wanted to get better. But if he just went along and never changed, he would have won minimum 22, maybe more. He would have gone down as the greatest athlete the world had ever seen, man or woman.
Was viele schon lange geahnt haben und was viele sich einfach wahrscheinlich nicht getraut haben, ist einfach mal öffentlich auszusprechen, Gary Player bringt es auf den Punkt. Aus Tiger Woods hätte schon großer werden können. Du lieber Himmel, haut der einen raus, oder?
Ist geil, oder? So eine Aussage, ne?
Und ihr Pros, ihr Trainer, Ihr seid schuld, by the way, Flo, ne?
Ja, das ist halt, weißt du, das ist halt so die ewige Frage, was du machen willst, ne? Also auf der einen Seite, du willst ja besser werden, ja, aber auf der anderen Seite könntest du damit natürlich auch ein bisschen was kaputt machen, weil es gibt ja einen Grund, warum du dort bist, wo du bist. Das Spiel, was du ja bis dahin hattest, hat dich ja so weit gebracht. Und man kann ja sagen, okay, wenn ich das jetzt noch optimiere und ein bisschen besser werde und einfach erfahrener werde in dem Spiel, das ich habe, dann kann das ja auch noch besser werden. Warum muss ich jetzt das komplette System als Ganzes umschmeißen? Und das ist natürlich auch immer so eine Frage, was, ne, also in welche Richtung gehst du jetzt? Das ist nicht nur eine Entscheidung des Trainers, sondern natürlich auch eine Entscheidung des Spielers. Ja, der Trainer an der Stelle bei solchen Kalibern ist eigentlich nichts anderes als ein Berater aus meiner Sicht. Ja, und die Entscheidung muss dann der Spieler treffen.
Aber wie gehst du das denn jetzt als Trainer an, gerade bei deinen Spielern, wenn es doch eigentlich gut läuft? An was arbeitest du denn dann? Weil ich kann mir auch vorstellen, da habe ich doch so ein Selbstvertrauen. Der Ball fliegt genauso, wie ich es will. Also dann irgendwie mit Technik anzufangen, macht doch keinen Sinn. Bist du dann eher der Mentaltrainer und baust ein bisschen auf und arbeitest an dem, was eh gut läuft? Oder wie gehst du dann das an?
Also je besser der Spieler wird, desto größer wird dieser Coaching-Teil. Ne? Also dieser Austausch. Also was ist jetzt gut gelaufen? Was wird so in den nächsten Wochen vielleicht passieren? Was könnten wir machen, wenn es vielleicht mal nicht mehr so gut läuft? Einfach, dass der Spieler weiterhin handlungsfähig bleibt. Und was die Trainingsinhalte anbelangt, mein Gott, wenn es gut läuft, dann machen wir es halt ein bisschen schwerer. Ja, dann heißt es halt, okay, von diesen 10 Chips, die du jetzt hast, müssen alle im Schnitt 1 Meter sein, anstatt 1,50 Meter. Dann machst du es halt einfach ein bisschen, dann bringst du es halt nach oben, ja. Und wenn er das nicht schafft, dann bringst du es halt wieder nach unten und so musst du das halt ein bisschen steuern. Und ansonsten arbeitest du einfach weiterhin an den Skills, also an den Fertigkeiten, dass er da ein bisschen besser wird. Und bei der Technik machst du dann eher so Erhalt. Ja, ich meine, jeder Spieler hat so seine 2, 3, ich nenne es immer Schwung-DNA-Dinger, die irgendwie beibehalten werden müssen. Ich meine, Kevin, du weißt ja selber ganz genau, du hast wahrscheinlich so eine Bewegung und wenn du die irgendwie vermasselst, dann wird es halt echt doof, ja. So, und so hat jeder von uns so seine 1, 2, 3 Bewegungen, wenn die nicht passen, dann wird es halt einfach doof. Ja, darauf sind einfach 90-95% aller Fehlschläge zurückzuführen und das machst du dann quasi wie so Hausaufgaben, wie so Stretchen und ansonsten kümmerst du dich nur darum, besser darin zu werden, den Ball, sag ich mal, ins Loch zu bringen und das ist nicht immer Technik, ja. Aber jetzt mal zurück zu Gary Player und seiner Aussage über Tiger. Also auf der einen Seite finde ich es ja schon gut, dass Leute auch eine Meinung haben und die dann auch kundtun. Ich finde, das ist wichtig, weil wenn man jetzt einfach nur sagt, ja, nur weil ich nicht so viele Major gewonnen habe wie vielleicht Tiger, darf ich jetzt nichts sagen. Das finde ich ja auch irgendwie Quatsch. Ich meine, ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin dann auf Sky und mache meinen Kommentar und ich dürfte jetzt über keinen Schlag quasi was sagen, was ein Spieler, den ich mir gerade eben anschaue, dürfte ich jetzt nicht kommentieren, weil ich quasi nie so gut gespielt habe wie der. Das ist ja Quatsch. Natürlich habe ich ein Recht, da meinen Kommentar dazu zu geben und meine Meinung dazu zu geben. Ob das am Ende dann wirklich passt oder nicht, who knows? Aber gerade diese Mannigfaltigkeit an Meinungen macht es doch eigentlich gerade interessant. Und vor allem führt ja auch jetzt dazu, dass wir darüber diskutieren. Hat er Recht? Hat er Unrecht? Ist es wirklich so? Ist es nicht so? Was wäre, wenn?
Die Aussage charakterisiert ihn auch ganz gut und zeigt so ein bisschen, was er für ein Typ ist. Also er ist schon immer ein bisschen edgy und vielleicht ein bisschen am Übertreiben. Um unserer journalistischen Sorgfaltspflicht hier in diesem Podcast nachzukommen, muss man auch sagen, dass die Aussage so nicht ganz stimmt. Ich habe das dann nochmal gegoogelt. Es war sein 3. Major-Sieg, wo er mit 15 Schlägen Vorsprung in Pebble Beach gewonnen hat und nicht sein 14. Der war zwar, glaube ich, auch die US Open, aber daran siehst du schon ein bisschen. Ne? Er ist da schon immer auf der Überholspur, sage ich mal, als Person. Das macht's unterhaltsam. Und deswegen sind in dem Video, in dem Interview jetzt, was man auf YouTube sehen kann, mit Sicherheit auch ein paar Aussagen dabei, die so ein bisschen anecken oder die auf jeden Fall eine ganz eigene Meinung darstellen. Aber um mit ihm natürlich dann Golf zu spielen oder sowas zu machen, ist natürlich ganz cool.
Und wo habt ihr das Interview dann gemacht? Habt ihr euch da am Abend vorher irgendwie verabredet oder wie geht sowas vonstatten? Weil ich komme immer noch nicht damit klar, dass es einfach Gary Player ist und jetzt nicht, keine Ahnung, Florian Fritsch.
Das lief natürlich schon ein bisschen offizieller sozusagen. Also er war 2 Tage vor Ort. Er hat dann später auch noch so eine Golfklinik gemacht mit den Teilnehmern und dann gab es halt Medienslots. Also als erstes war der CEO von BMW Südafrika dran. Und dann gab es eben Slot Gary Player, erst mit dem australischen Journalisten. Ich habe in der Zeit mein Set aufgebaut, sage ich mal. Das war dann in einem Gebäude des Hotels, draußen bei schönem Wetter. Habe ich da halt, ich habe das ja, ich muss ja dazu, ich habe das noch nie gemacht, ne? Das war mein erstes Interview aller Zeiten und dann gleich Gary Player. Also ein bisschen nervös war ich da schon. Ne?
Ja, normalerweise fängt man so beim Radio mit so einem Kleintierzuchtverein irgendwie an, seine ersten Interviews zu führen. Du startest gleich halt mit dem Superstar der Superstars durch, auch nicht schlecht.
Genau, und dann auch noch auf Englisch, verstehst du? Und ich habe vorher auf Instagram, habe ich meine Follower gefragt, was interessiert euch denn für Fragen? Weil ich wollte das jetzt nicht klassisch journalistisch machen, sondern ich habe gedacht, komm, die Leute, die mir folgen, auch Amateurgolfer, was habt ihr denn so für Fragen? Und dann sitze ich in dem Interview, habe mir da so 2 Stühle hingestellt, habe meine Kameras da so aufgebaut und gedacht, ja, wird schon werden. Und dann sitzt du da noch und muss ich parallel ihm zuhören, dann lese ich noch so ein bisschen die Fragen, die mir die Leute gestellt haben. Auf Deutsch muss er im Kopf übersetzen und dann noch ihn auf Englisch fragen und das Ganze noch halbwegs richtig aussprechen. Also war schon 30 Minuten Stress für mich, aber ja, am Ende ist ja was bei rausgekommen, was Einmaliges und jetzt hören wir ihn halt mal im Interview, auch nicht schlecht.
Stark, richtig stark, mega stark. Es erinnert aber auch so ein bisschen, das was er gesagt hat über Tiger Woods und so, so ähnlich könnte auch der gute Uli Hoeneß über, keine Ahnung, Lothar Matthäus sprechen oder so. Das geht, glaube ich, so ein bisschen in dieselbe Ecke, aber coole Nummer, echt, freut mich riesig.
Absolut, ja, da ist er, so ist er schon, ja. Und für mich auch ein Highlight, aber ja, was geht jetzt natürlich noch drüber, ist die Frage, ne?
Ja, klar.
Also eigentlich nur, ja, Bernd Ritthammer, Florian Fritsch, im Interview. Sonst ist, glaube ich, sonst ist die Fahnenstange am Ende, ne?
Ja, gut, aber da müssen wir auch richtig brainstormen, Männer. Da brauchen wir, also die Sätze von Gary Player müssen wir dann toppen. Also da müssen wir oder müsst ihr viel mehr Dinge raushauen, die dann am nächsten Tag eine Schlagzeile in der Bildzeitung bringen könnten. Irgendwie sowas, aber da werden wir nochmal drüber nachdenken. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, wer kommt als nächstes? Was wäre jetzt dein nächster Traumgast? Ich meine, nach Gary Player hast du selber schon gesagt. Wer wird's?
Also ich habe das auch probiert, für mich ein bisschen einzuordnen, und ihr habt es eben vorgelesen, er ist eine wahnsinnige Legende, aber er hat natürlich nicht mehr so in der Zeit gespielt, wo ich oder wir es so ganz aktiv wahrgenommen haben. Ja, ich glaube sogar, mein Nervositätslevel, nicht beim Interview, aber vor allem auf dem Golfplatz dann, die 18 Loch, wäre deutlich höher, wenn ich jetzt spielen würde mit einem, sagen wir mal, Rory oder von mir aus Scottie Scheffler, Ludwig Orberg, keine Ahnung. Tiger Woods natürlich, aber der ist auch noch mal ein Stück weit vor jetzt meiner Ära so ein bisschen. Das ist die Legende überhaupt. Ich mache immer einen Fernseher an, wenn er spielt. Aber dann hast du, glaube ich, noch mal ein anderes Nervositätslevel, weil du die halt immer wieder auch so ein bisschen mitverfolgt hast. Ja, also das wäre natürlich schon noch mal ein Highlight. Aber da das so schnell nicht funktioniert, muss ich vielleicht doch schauen, dass dieses Jahr. Ja, Flo und Bernd, euch könnte ich ja eigentlich mal, mit euch könnte ich mal Golf spielen, zumindest auf Video. Oder Jens auch, aber ich höre mal hier in dem Podcast, dass es bei dir nicht so läuft irgendwie.
Ist das richtig? Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Spielst du jetzt, seitdem du Gary Player kennst, nur noch mit den Superstars oder ehemaligen Tourspielern? Ich bin auch ein Mensch.
Ich habe auch die Platzreife.
Was soll denn das heißen überhaupt? Muss man Single-Handicap haben, um mit dir vom Parkplatz zum Clubhaus laufen zu dürfen?
Nein, nur unterhaltsamen, aber es kommt immer so rüber, als ob deine Freude am Golf, wenn du direkt auf dem Golfplatz stehst, manchmal von deinem Spiel gehemmt wird oder du erzählst es so, als ob du viel am Suchen bist.
Ja, deswegen habe ich doch trotzdem gute Laune, hallo? Also ganz ehrlich.
Das ist gut.
Ja, ich hau während der Runde schon gerne mal den ein oder anderen Ball übers Feld, ins falsche Feld. In den Wald, in den See, in den Teich, egal was es für Hindernisse gibt, ich bin am Start. Aber deswegen hat man, also, oder Flo, wir haben doch immer Spaß. Also, ist es so schlimm? Nein.
Zille ist einer.
Ich bin echt gut gelaunt, ich liebe Golfen.
Zille ist einer der wenigen Personen, die wirklich sagen kann und der ich das auch wirklich abnehme, ich spiele Golf nur, um Spaß zu haben. Wenn der eine 90 spielt, also ob der jetzt eine 78, eine 90 oder eine 107 spielt, ist ihm wirklich relativ schnuppe, also wirklich egal, ja, und ich habe das auch mein Leben lang versucht, weil ich dann so versucht habe, mich mental auszutricksen, ja, der Score ist egal, ne, und so, spätestens nach dem ersten Bogie oder Hackentreffer oder sonst irgendetwas war natürlich die alte Maschinerie wieder an, ne, also bei mir ist Glück natürlich und Glas, Glück und Spaß schon irgendwo an den Score gekoppelt, aber bei Zille ist da also komplett wie bei der Nabelschnur einfach,
ja, dann
durch.
Dann steht hiermit die Einladung, wenn ihr mich in euren Podcast einladet, dann lade ich euch auf meinen YouTube-Channel ein, Golfrunde mit Zille, Bernd und dir, Flo. Dann müssen wir dieses Jahr mal probieren, mal gucken, was eure Zuschauer dazu schreiben oder Zuhörer, ob die das überhaupt sehen wollen, euch auch im Video, ihr macht das ja klug, euch gibt es ja nur im Audio, aber wenn ihr da Bock drauf hat, dann können wir das mal machen.
Deal, wir finden einen Termin und dann freuen wir uns, wenn wir in einem schönen Viererflight 18 Loch zocken und man das dann auch auf deinem YouTube-Kanal gerne angucken kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Golfgemeinde, das war's für heute. Schaut euch das Video von Kevin an. KW Golft heißt der Channel auf YouTube, TikTok und Instagram. Gary Player, kein geringerer als Gary Player im Interview. Ich glaube, das haben noch nicht so viele Deutsche tatsächlich
hoffentlich
geschafft. Ja. Müsste man auch mal checken. Gibt es überhaupt irgendeinen anderen Deutschen, der Gary Player schon mal so interviewt hat wie du jetzt? Wir haben genug Zeit, es zu überprüfen. Nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge Tee Time, dann wieder mit Bernd Rittenhuber. Falls er nicht im Bierkönig dann doch eine Festanstellung bekommen hat. An dieser Stelle macht's gut, bis nächste Woche. Danke Kevin für deine Zeit und auf Wiedersehen.
Danke. Ciao.
Schreibt uns, liked uns. tee-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.